Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zurück zur Predigtreihe Stubenhocker. Und wir freuen uns, dass du dabei bist, denn es geht in unserer Predigtreihe gerade darum, wie können wir segensreich leben in der Isolation. Wir leben gerade schwere Zeiten. Und Paulus, der Apostel, schreibt einen Brief an eine Gemeinde in der heutigen Türkei, in der es sehr viel darum geht, wie wir in der Isolation leben können. Paulus selbst weiß, wovon er redet, denn er ist in Gefangenschaft. Er sitzt im Gefängnis und kann, genau wie wir, gerade nicht so viele Beziehungen und Kontakte pflegen, wie er das gerne möchte. Wir sind alle sehr herausgefordert, als ganze Gesellschaft, aber auch jeder Einzelne mit dieser schweren Situation in dieser Zeit umzugehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war in den letzten Wochen ziemlich herausgefordert, vor allem, wenn es darum ging, mit meiner Familie zu kommunizieren. Das war nicht immer einfach, denn wir haben auf einmal viel, viel mehr Zeit. Markus hat schon gesagt, die Kitas haben zu, ich arbeite vom Homeoffice aus und irgendwie sitzen wir sehr viel aufeinander, was eigentlich ganz cool ist, als Familie mehr Zeit zu haben, aber bei uns war das eine Herausforderung. Die Kinder haben häufiger gestritten. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich ganz oft gemeckert habe, laut geworden bin und irgendwie gab es häufiger Geschrei bei uns zu Hause. Und ich habe so manches Mal abends im Bett gelegen mit Bauchschmerzen und gedacht so, boah, warum läuft das gerade bei uns zu Hause so krass unharmonisch, obwohl es doch eigentlich gut ist, dass wir mehr Zeit haben. Vielleicht ist das bei dir anders. Vielleicht hast du gar keine Familie, vielleicht läuft es bei dir gut, aber ich kann mir vorstellen, und das sagen auch die Studien, die wir im Internet gelesen haben, dass mindestens bei 25% aller Befragten der Stress zu Hause zugenommen hat. Wie können wir aber jetzt liebevoll miteinander umgehen? Wie können wir auf einmal die Mehrzeit, die wir nutzen, wirklich so gebrauchen, dass sie positive Auswirkungen auf unsere Beziehung hat? Wir sind im Epheserbrief im Kapitel 4 und wenn Paulus darauf Bezug nimmt, wie wir leben sollen, dann sagt er das aus einem Vers heraus, der vor unserem Text steht. Das ist der Vers 24 und ich lese ihn nochmal vor, weil der ganz, ganz wichtig ist. Da hat Paulus gesagt, als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit und Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Wenn wir darüber sprechen, wie wir göttlich kommunizieren können, wie wir positiven Einfluss mit unserer Sprache auf andere nehmen können, wie wir zu Hause harmonisch leben können, dann geht es Paulus in erster Linie nicht darum, uns nette Beziehungstipps zu geben. Paulus geht es darum, dass sich unser Wesen verändert, dass wir ein göttliches Wesen annehmen und dass wir gerecht sind, dass wir heilig sind, dass wir wahrhaftig sind. Das ist das Ziel von Paulus. Und ich glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte ist im Leben von uns Menschen. Und das sehen wir am ehesten, wie wir miteinander umgehen. Ob wir göttlich, ob wir gut kommunizieren oder nicht. Paulus sagt, es gibt einen Unterschied. Es gibt ein göttliches Wesen. Es gibt einen neuen Menschen, der anders ist als der alte Mensch. Paulus beschreibt das, dass wir den alten Menschen ablegen sollen und den neuen Menschen anziehen sollen. Und darum geht es konkret in unserem Text. Es gibt also zwei Dimensionen. Es gibt eine fromme, es gibt eine göttliche Dimension auf der einen Seite und es gibt eine menschliche, sehr weltliche, schlechte Dimension auf der anderen Seite. Und in unserem Text, den Markus vorgelesen hat, stellt Paulus immer wieder diese beiden Dimensionen gegeneinander über. Und wir schauen uns mal an, wie das passiert. Zuerst schreibt Paulus, der alte Mensch lügt und der neue Mensch spricht die Wahrheit. Das sagt er in dem Text. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir über göttliche Kommunikation sprechen, dann ist es so, dass Lügen absolutes Gift sind. Lügen sind absolutes Gift für jede Beziehung. Fast nichts kann eine Beziehung so nachhaltig zerstören, wie wenn einer in der Beziehung lügt. Und das ist total krass, denn wenn der eine den anderen einmal ertappt hat bei einer Lüge, dann wird er in späteren Situationen im Zweifel immer wieder vermuten, dass der andere lügt und nicht die Wahrheit sagt. Daher kommt auch das Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und so eine Lüge kann die Beziehung kaputt machen, kann die Familie kaputt machen, kann die Partnerschaft zerstören, ja, kann sogar im Berufsleben Auswirkungen haben. Weil ganz ehrlich, wer will schon immer mit dem Kollegen zusammenarbeiten, der einem in den Rücken fällt oder wo man immer nicht so ganz genau weiß, stimmt das eigentlich, was der mir sagt, ist das in Ordnung? Und Paulus geht dabei noch einen Schritt weiter. Wenn er sagt, hey, wir sollen nicht lügen, dann meint er damit sogar noch mehr. Er meint damit, dass wir alles Falsche und alles Unwahre weglassen. Es geht also nicht nur darum, dass wir eine direkte Lüge vermeiden oder nicht direkt lügen, was wir sagen, sondern es geht auch darum, alles Beschönigende oder das, was wir manchmal vielleicht weglassen und ein bisschen grobkörniger berichten oder dass wir uns manchmal einfach selber besser darstellen, als wir eigentlich sind. All das sollen wir weglassen. Und das ist natürlich eine Frage an uns, an dich auch zu Hause. Hey, wie kommunizierst du mit deiner Familie? Wie kommunizierst du mit deinem Partner? Ja, wenn ihr irgendwie aneinander geratet, beschönigst du manche Sachen? Ja, oder lässt du bestimmte Sachen weg, weil sie dir peinlich sind? Oder ja, stellst du dich vielleicht besser dar, als du eigentlich bist? All diese Dinge führen dazu, dass unsere Beziehungen gefährdet sind. Paulus sagt, wir sollen die Wahrheit reden. Warum sollen wir das machen? Weil wir Glieder sind, sagt er. Er sagt, wir sind Glieder. Und das musst du dir vorstellen wie so eine Kette. Eine Kette besteht aus vielen Gliedern. Oder wie ein Körper, der aus verschiedenen Körperteilen besteht. Aber alles ist eins. Wenn wir jetzt anfangen zu lügen, dann besteht das Potenzial, dass die Kette reißt, dass ein Körperteil zu Schaden kommt und dass diese ganze Einheit, von der wir ganz am Anfang aus Kapitel 4 von vor 4 Wochen von Markus Predigt gehört haben, dass diese Einheit zerstört wird. Lügen haben dieses Potenzial. Und warum? Weil es eines der mächtigsten Waffen im Arsenal des Teufels ist. Der Teufel ist ein Lügner. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Ich habe dir einen Vers mitgebracht aus dem Johannesevangelium von Jesus. Da geht es in der Situation ist Jesus, dass er sich mit den religiösen Führern seiner Zeit auseinandersetzt. Er sagt, hey, ihr glaubt mir nicht, dass ich der Sohn Gottes bin. Und ihr könnt es auch gar nicht glauben. Das hat einen Grund. Und den Grund lesen wir in Johannes Kapitel 8, Vers 44. Da heißt es, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er sie aus sich selbst, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Das ist ein krasser Vers. Das heißt eigentlich, dass der Teufel der Vater jeder Lüge ist. Und wenn wir lügen, dann tun wir etwas zutiefst Zerstörerisches. Etwas, was alles kaputt machen kann. Und das war von Anfang an der Plan und das Ziel und ist es immer noch des Teufels, gesunde Beziehungen kaputt zu machen. Zuerst deine Beziehung zu Gott, aber dann deine Beziehung zu allen Menschen um dich herum. Der Teufel will diese Beziehungen zerstören. Und deswegen sagt Paulus auch, redet die Wahrheit, damit diese Beziehungen Bestand haben können. Schützt diese Beziehung, indem du die Wahrheit redest. Und ganz ehrlich, jeder Psychologe, jeder Therapeut wird dir sagen, dass für eine gute Beziehung, egal ob zu deiner Frau oder deinem Mann, zu deinen Kindern, deinen Eltern, Freunden, Arbeitskollegen, ist völlig egal, dass der Schlüssel für eine gute Beziehung eine gute Kommunikation ist. Und gute Kommunikation ist immer wahr und wahrhaftig zu anderen. Göttliche Kommunikation ist super essentiell für unsere Beziehungen. Und deswegen geht Paulus in unserem Text sogar noch einen Schritt weiter. Wenn wir ein paar Verse weiter gucken in Vers 29, da sagt Paulus, hey, kein faules oder schlechtes Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Und hier ist wieder dieser Unterschied zwischen dem alten Menschen, ja, der einfach nur schlecht kommuniziert, der destruktiv ist, der nur am Meckern ist, und dem neuen Menschen, der die guten Sachen sagt, der positiv kommuniziert, der sich auf die guten Sachen auch ausrichtet. Von der Sache her muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch so ein destruktiver Kommunikator. Ich finde immer das Negative, ich sehe immer das Haar in der Suppe. Und ganz ehrlich, wenn Markus mir jetzt ein Glas Wasser bringen würde, was halb voll ist, dann würde ich sagen, danke Markus, da ist aber noch Luft nach oben. Ja, voll schade eigentlich, oder? Markus möchte mir was Gutes tun und ich denke mir so und hau nur das Negative raus. Da ist wirklich noch Luft nach oben, sowohl in dem Glas als auch in meiner Fähigkeit, göttlich zu kommunizieren. Aber ich glaube, das ist und den Menschen wirklich zu eigen, uns Deutschen wahrscheinlich sogar besonders, dass wir uns oft auf das Negative konzentrieren. Vielleicht ist das in anderen Kulturen auch so, ich weiß es nicht. Vielleicht sagen die anderen es auch nur nicht und wir hauen es immer raus. Kann auch sein. Aber ich merke das bei mir selber und bei vielen Menschen in meiner Umgebung. Ich bin so krass negativ fokussiert auf die Dinge und sehe oft das Positive gar nicht. Ich möchte ein Beispiel aus meiner Familie sagen. Meine Frau und meine Kids, die Kids sind 3 und 6, Die sitzen unten in der Küche und ich komme aus meinem Büro runter und die Kids basteln ganz schön und als ich in die Küche komme, springen meine Kinder auf, sagen, Papa, Papa, ich habe was für dich gebastelt, ja. Meine Kleine, die hat ein Bild gemalt mit so viel Glitzerstaub, da würde jedes Einhorn neidisch werden. Und mein Großer hat aus ganz vielen Papierschnipseln ein expressionistisches Gemälde gebaut, da kann sich Picasso durchaus eine Scheibe von abschneiden. Und das Coole daran ist, die sind 3 und 6 und die haben sich Zeit genommen, etwas für mich zu machen, ist eigentlich eine voll coole Sache. Und was mache ich? Ja, bei mir schweift ganz kurz der Blick durch die Küche und das Erste, was aus meinem Mund kommt, ist, boah, wie sieht's denn hier aus? Wie brutal negativ, oder? Wie destruktiv einfach nur. Ich habe mich oft gefragt nach dieser Situation, was haben meine Kinder wohl gedacht in diesem Moment? Sie haben etwas für mich gemacht und ich schätze das gar nicht wert. Wir sind immer so oft auf das Negative fokussiert, anstatt uns über das zu freuen und das zu bedanken, was wirklich gut ist. Wir gucken immer nur das Schlechte an. Deswegen schreibt Paulus an eine andere Gemeinde, an die Philipper, einen ganz entscheidenden Vers, den sich jeder in die Ohren schreiben sollte. Ich lese dir den mal vor. Da schreibt er in Philipper 4, Vers 8, übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar und alles, was gerecht, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohltuend ist, wenn es irgendeine Tugend gibt und irgendein Lob, das erwägt. Übersetzt heißt das, fang an, dich auf das Gute, auf das Liebenswerte, auf das Lobenswerte zu fokussieren und rede so. Nicht auf das Negative. Das, was gut ist, das soll bei dir im Fokus sein, darauf sollst du dich konzentrieren. Göttliche Kommunikation ist gute, ist positive Kommunikation. Das ist nicht das Gemecker. Ja? Wir konzentrieren uns auf das, was gut ist und was positiv ist. So machen das die neuen Menschen. Der alte Mensch meckert, der neue Mensch lobt. Das ist das Ziel von Paulus. Und es geht eigentlich noch viel, viel weiter. Denn Paulus sagt, es geht, das habe ich vorhin vorgelesen, um notwendige Erbauung in unserem Text. Es ist keine Option, irgendwie nett und freundlich und positiv zu kommunizieren. Es ist absolut notwendig, sagt Paulus, weil es wichtig ist, dass wir den anderen erbauen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du dich zu Hause auf das Gute konzentrierst und immer das, was funktioniert, hervorhebst und was lobst, oder ob du da eher so bist wie ich, der schnell beim Meckern ist und der immer nur das Negative sieht und für das Gute gar keinen Platz und gar keinen Raum hat. Bei mir ist das manchmal so. Und ich habe mir ganz bewusst vorgenommen, meine Kinder nicht immer nur anzuflaumen und anzumeckern, ey, geht die Treppe langsam runter und die Türen haben Klinken, sondern ganz bewusst ihnen auch zu sagen, wenn sie es mal richtig machen, sie zu loben dafür und nicht nur das, sondern auch zwischendurch, ohne Leistung, ohne wenn sie etwas richtig machen, ihnen einfach mal zu sagen, hey, ich find's schön, dass du da bist, ich hab dich lieb. Meiner Frau mal zu sagen, dass ich sie lieb habe, dass ich dankbar bin, dass sie den Haushalt schmeißt und dass es bei uns zu Hause dank ihr gut funktioniert. Und das Krasse ist, ich habe das ein paar Tage gemacht und es war so witzig, ich war heute Nachmittag mit meinen Kindern draußen und wir haben gespielt und auf einmal sagt mein Sohn zu meiner Tochter, die sonst wie Hund und Katze sind beim Spielen, das hast du gut gemacht. Meine Frau und ich haben gedacht, so was? Was ist denn hier kaputt? Ein paar Minuten später sagt meine Tochter zu meinem Sohn, danke. Und ich denke mir so, wie krass. Ich habe das noch nicht lange gemacht, ich habe mir das noch nicht lange vorgenommen und es hat jetzt schon funktioniert, es hat jetzt schon geklappt, dass diese göttliche Kommunikation funktioniert hat. Das haben sich meine Kinder ja nicht ausgedacht, meine Kinder haben das bei mir abgeschaut und das ist das, worum es uns geht. Es geht darum, dass wir Vorbilder sind, dass wir einen positiven Einfluss auf unsere Familien haben, einen positiven Einfluss darauf haben, wie wir kommunizieren, damit wir göttlich kommunizieren, wie neue Menschen. Wie gesagt, der alte Mensch meckert, der neue Mensch lobt. Und dann hatte ich letzte Woche eine sehr interessante Begebenheit, wo mich jemand gefragt hat, hey Andi, sag mal, was sind denn so die wichtigsten Grundpfeiler für so eine gesunde Beziehung? Ich war erstmal so ein bisschen überrumpelt und habe so gedacht, jetzt muss ich mir was ausdenken. Habe auch 1, 2 positive Sachen gesagt und habe dann aber nochmal gesagt, du, sorry, ich muss da nochmal drüber nachdenken. und das ein bisschen ja in meinem Kopf bewegen. Das habe ich auch gemacht in den letzten Wochen. Was sind so Grundpfeiler für gute Beziehungen? Und ein Grundpfeiler ist der Vers geworden, den wir auch gelesen haben, den Paulus uns mitgegeben hat und den Epheser mitgegeben hat, wo er sagt, ja, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das ist in meiner Ehe in den letzten Jahren zum wirklichen Grundpfeiler der Beziehung geworden. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob dir das schwerfällt, mit Zorn und Wut umzugehen. Ich glaube, dass es in jeder Partnerschaft, in jeder Beziehung, egal ob es Familie ist, ob es Ehe ist, ob es Freunde sind, dass es da mal kracht und dass jeder mal wütend ist, dass es da immer mal Zorn gibt, der Zorn, der da entsteht. Das sehen wir auch in der Bibel, dass die Menschen immer mal wieder auf irgendwas oder irgendwen zornig sind. Und in der Bibel lesen wir, dass Gott sogar manchmal zornig ist. Und es gibt einen tollen Vers, den finde ich großartig im Zusammenhang, wenn wir über Zorn und Kommunikation nachdenken. Der steht in Psalm 4, Vers 5, da heißt es, er bebt, also nicht er bebt, sondern er bebt, aber sündigt nicht. Er bebt heißt so viel wie zittern oder zornig sein. Und das ist irgendwie cool, daran merken wir, dass Wut und dass das okay ist. Ich glaube, es ist okay, dass es Momente gibt, wo wir mal rauslassen müssen, was in uns drin ist, was uns belastet, worüber wir uns ärgern, ja, wo wir vielleicht uns auch ungerecht behandelt fühlen. Diese Gefühle, die müssen einfach irgendwo auch mal raus. Ja, wir wollen ja auch wahrhaftig sein, wir wollen wahr sein und wir können unsere Gefühle dann nicht einfach verleugnen und es immer so sagen, Smiley-Gesicht aussetzen. Nein, es ist alles in Ordnung. Es ist alles super, Schatz. Das funktioniert nicht. Irgendwo muss das mal raus. Und in der Bibel, da finden wir immer wieder Leute, die das auch machen, die ihren Gefühlen freien Lauf lassen müssen, die Gott sogar anklagen. Ein Beispiel habe ich dir mitgebracht aus dem Psalmen, das ist der Psalm 42, Vers 10. Da heißt es, zu Gott, meinem Felsen, rufe ich. Warum hast du mich verlassen? Warum muss alles so dunkel um mich herum sein? Und warum stehe ich unter der Gewalt meiner Feinde? Ja, die Menschen klagen Gott an. Zorn muss mal raus, aber bei Zorn müssen wir echt aufpassen. Wir können Menschen super schnell verletzen und wir können super schnell die Beziehung damit kaputt machen. Denn bei Zorn ist die Grenze zur Sünde extrem schmal. Und deswegen schreibt Paulus, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Sündigt darin nicht. Wir befinden uns dann ganz schnell nicht mehr in der guten, in der göttlichen Dimension des neuen Menschen, sondern ganz schnell ja in dieser zerstörerischen, destruktiven Dimension des Teufels, wenn wir auf andere zornig sind. Und das ist echt ein Problem. Wenn wir die Kontrolle im Zorn verlieren, dann wird der Teufel die Kontrolle übernehmen. Im Fußball heißt es, wenn du dem Gegner Raum gibst, dann wird er den Raum nutzen und das Spiel machen. Und genauso ist es in unserem Leben. Wenn wir dem Teufel Raum geben, wird er diesen Raum nutzen. Und natürlich jetzt die Frage, hey, wie ist denn die Grenze zwischen ich bin wütend und kotze mich mal aus und zu schlechtem Zorn? Ich habe dir einen Vers mitgebracht von Jesus selbst aus der Bergpredigt. Das ist eine ganz bekannte Predigt und da geht es auch um Zorn. In Matthäus 5, Vers 21 und 22 lesen wir davon, da greift Jesus ein Gebot aus dem Alten Testament, also dem ersten Teil der Bibel auf und er sagt dann, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich glaube, das Gebot kennt echt jeder. Du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Und dann kommt's. Ich aber, sagt Jesus, ich sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, ja, das heißt so viel wie Dummkopf, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Jesus stellt hier ganz klar, dass wer auf einen anderen dauerhaft zornig ist, wer auf einen anderen Menschen zornig ist, der ist in Gottes Augen genauso schlimm wie ein Mörder. Das ist eine krasse Aussage. Zorn ist also nicht irgendwie ein Spielzeug, das ist nicht irgendwie eine Kleinigkeit, mit der wir uns beschäftigen, sondern das ist was richtig wichtig ist. Zorn ist echt bitter. Die größte Schwierigkeit bei Zorn ist nämlich zu unterscheiden zwischen auf der einen Seite der Person oder auf der anderen Seite der Sache. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Ich glaube, dass es okay ist, wütend zu sein und zornig zu sein, wenn etwas passiert, was uns wirklich anfrisst. Ich glaube, es ist okay, dass ich wütend bin, wenn meine Kinder wie Elefanten die Treppe runterrennen und ich nicht arbeiten kann. Aber es ist nicht okay, wenn ich auf meine Kinder wütend bin. Wenn ich auf meine Kinder zornig bin. Es ist okay, wenn ich zornig bin, wenn, keine Ahnung, meine Frau das Auto kaputt gefahren hat. Aber es ist nicht okay, dass ich auf meine Frau zornig bin. Denn meine Kinder hat Gott mir geschenkt, dass ich sie lieben soll und dass ich sie erziehen soll. Sie sind ein Geschenk Gottes. Meiner Frau habe ich versprochen, dass ich sie lieben werde, egal was kommt. Kaputtes Auto hin oder her. Und hier geht es um göttliche Kommunikation. Trennen wir wirklich zwischen der Sache und der Person. Die Bibel lehrt uns nämlich, dass wir liebevoll sein sollen, dass wir uns achten sollen, dass wir uns auch vergeben sollen. Das macht göttliche Kommunikation aus. Das beinhaltet göttliche Kommunikation. Alte Menschen toben, aber der neue Mensch, der vergibt. Zorn auf einen Menschen kann die Beziehung oder wird die Beziehung auf jeden Fall zerstören. Und noch viel schlimmer, Zorn kann deine Beziehung zu Gott zerstören. Zorn kann mehr kaputt machen, als du denkst. Weil der Teufel Raum gewinnt. Und deswegen sagt Paulus, hey, schaff den Zorn aus der Welt. Ja, bevor die Sonne untergeht. Denn erstens fällt es uns immer schwer, wenn wir zornig sind, wirklich noch zu unterscheiden, geht es um Person und Sache. Und zweitens, Zorn, der kultiviert wird, der gehegt wird, der aufgehoben wird und nicht aus der Welt geschafft wird, daraus entsteht Bitterkeit. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. In meiner Ehe, das habe ich vorhin schon gesagt, haben wir uns wirklich angewöhnt, den Streit immer aus der Welt zu schaffen, bevor wir ins Bett gehen. Also wenigstens einen Frieden zu erzielen, wo man dem anderen noch ins Gesicht gucken kann. Das bedeutet zwar noch lange nicht, dass meine Frau und ich dann einer Meinung sind, aber wir haben dann bei diesem Frieden die Beziehungsebene wiederhergestellt. Und das ist das Wichtige. Das ist das, worauf es ankommt, dass die Beziehung wieder ins Lot kommt. Bist du jemand, der seinen Zorn kultiviert, dass er gärt und sich zu Bitterkeit entwickelt? Oder bist du vielleicht jemand, wo der andere zu Kreuze kriechen muss, um sich zu entschuldigen, damit das irgendwie wieder funktioniert? Weißt du, man kann die Art, wie man kommuniziert, an einer einzigen Stelle beeinflussen. Nämlich bei einem selber. Bei mir. Da kann ich ansetzen. Ich kann mich beeinflussen. Ich kann nicht den anderen beeinflussen. Ich kann den anderen nicht verändern. Aber ich kann bei mir anfangen. Ich kann bei mir ansetzen und kann sagen, okay, ich tue diesen Zorn jetzt beiseite und sorge dafür, dass meine Beziehung wieder ins Lot gebracht wird. Ich bin derjenige, der die Entscheidung trifft und sagt, der Teufel fliegt raus aus meinen Gedanken und ich komme zu Gott und sage und bitte Gott um die Kraft und die Hilfe, meine Beziehung wieder ins rechte Lot zu bringen. Das kann ich machen. Das ist ein matchentscheidender Unterschied in der Beziehung. Wir können die anderen nicht verändern, wir können uns aber selbst beeinflussen, wir können uns selbst entscheiden, wie wir Beziehungen leben. Und deswegen brauchen wir die Kontrolle. Ich treffe die Entscheidung. Der alte Mensch tobt, der neue Mensch vergibt. Und das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Paulus macht in den weiteren Versen nochmal ganz klar, worum es ihm geht. Ich lese die Verse nochmal vor, denn das sind drei wirklich wichtige Verse, die wir uns nochmal angucken wollen, wo wir nochmal den Unterschied sehen zwischen dem alten Menschen, zwischen dem, was wirklich nicht gut läuft und dem neuen Menschen, der positiven Einfluss nimmt. Ich lese die Verse nochmal, 30 und 32, die sind echt wichtig. Da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Ja, das ist der alte Mensch. Das ist das, was in der Dimension des Teufels ist. Seid oder werdet aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und das ist eben diese göttliche Dimension, das ist die Dimension, wo wir hinwollen, das ist, in der wir leben wollen, diese positive Dimension. Was das bedeutet, das möchte ich dir mit diesem Gras hier oder mit diesem Rasen erklären oder Also ich habe jetzt, seit ich ein Haus habe, weiß ich, es gibt einen Unterschied zwischen Gras und Rasen. Ich weiß nicht genau, was der Unterschied ist, deswegen weiß ich auch nicht genau, ob das Gras oder Rasen ist. Aber so ungefähr sieht bei uns an vielen Stellen Gras oder der Garten aus. Gras überall, soweit das Auge reicht. Also meine Frau und ich das Haus gekauft haben und als wir da eingezogen sind und über den Garten gesprochen haben, da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich möchte nicht mit meinem Garten nur Arbeit haben, sondern ich möchte davon auch was wiederbekommen. Ich möchte etwas ernten können daraus. Und dann haben wir uns entschieden dafür, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir was ernten wollen, dann müssen wir irgendwie Obst und Gemüse anpflanzen. Jetzt haben wir also uns dafür entschieden, Obst und Gemüse anzupflanzen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Entweder, also Möglichkeit eins, wir gehen durch unseren Garten und streuen die Saat einfach auf den Rasen, irgendwo hier rein. Das, was dann wahrscheinlich passieren wird, ist, dass das meiste von dem, was wir hier reingesät haben, gar nicht aufgehen wird. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle sprießt dann das ein oder andere Obst oder Gemüse dann raus, aber im Endeffekt werden wir immer noch viel Rasen haben. Auf der anderen Seite hätten wir auch einfach sagen können, Gras kommt weg. So, zack, das Gras ist weg. Und hätten mal geguckt, was passiert jetzt eigentlich? Vielleicht kommt ja irgendeine Frucht, ein Gemüse, sprießt da irgendwie raus. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass einfach so irgendwie ein Obst oder ein Gemüse dann einfach so da rauswächst, wenn wir da nichts reintun. Und die dritte Möglichkeit, und das ist das, was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir machen an einigen Stellen das Gras weg und wir sehen dort Gemüse und Obst aus. Ich weiß gar nicht, ob man Obst aussieht, aber wir haben auf jeden Fall was gepflanzt. Und da wird dann was wachsen. Das ist natürlich ein Bild für unsere Art zu kommunizieren oder für das, was der Heilige Geist uns machen möchte. Der Rasen, das ist der alte Mensch. Das ist das ganze Schlechte, das, was wir eigentlich nicht haben wollen, was nur Arbeit macht. Ja? Und die Früchte, das Gemüse und das Obst, das ist der neue Mensch. Das ist das, wo wir hinwollen. Das ist das, was wir gerne haben möchten. Das ist die gute Art zu kommunizieren. Und Gott schenkt durch seinen Geist uns die Möglichkeit, göttlich zu kommunizieren. Gott möchte uns verändern. Er möchte das machen, aber er wird uns nicht dazu zwingen. Und jetzt haben wir mit den ganzen Informationen, wie gesagt, genau diese drei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Wir können sagen, ich bleib so, wie ich bin. Ich mach so weiter wie bisher. Ja, vielleicht halte ich mich an der einen oder anderen Stelle mal an diese göttlichen Kommunikationsregeln aus der Bibel, mal gucken, ob was wächst. Und dann wird es wahrscheinlich genauso sein wie beim Rasen. Es wird sich nicht viel verändern. Du wirst immer noch viel Rasen haben. Das heißt, du wirst immer noch in der Dimension des Teufels leben und du wirst immer noch schlecht kommunizieren. Vielleicht ab und zu mal an ein oder anderen Stelle, da wird was Positives bei rauskommen, aber insgesamt wirst du einen Rasen haben, mit dem du nur Arbeit hast. Du kannst natürlich auch sagen, ja, dann rede ich halt nicht mehr. Ich muss ja nicht kommunizieren. Ich muss ja nicht mit meiner Frau und meinen Kindern und meinen Freunden reden. Ich kann es ja einfach lassen. Ich schneide also den Rasen einfach ab und mache nichts damit. Ich weiß nicht, ob du ein Haus hast und einen Garten hast. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock, den ganzen Tag aus meinem Haus zu gucken auf eine braune Wüstenfläche. Abgesehen davon bin ich davon zutiefst überzeugt, dass man nicht kommunizieren kann. Das funktioniert einfach nicht. Wenn du nichts sagst, kommunizierst du nonverbal. Irgendwie kommunizierst du immer. Außerdem, ganz ehrlich, Unkraut vergeht nicht. Es wird wieder rauskommen. Es wird aus dir rauskommen. Es wird wieder aus dir herausbrechen. Du wirst wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen und du wirst weiterhin schlecht kommunizieren. Das ist keine Option. Die dritte Option ist die einzige, die funktioniert. Wir müssen den alten Menschen ausziehen, wie Paulus sagt. Wir müssen das Gras abschneiden. Wir müssen das, was schlecht läuft, wir müssen das weglassen. Und dann müssen wir es füllen mit guten Sachen, mit guter Saat. Und das Coole ist, Gott will uns dabei helfen. Gott wird uns helfen dabei, dass diese gute Saat auch wirklich aufgeht und Früchte bringt. Selbst in so einem Boden hier, den wir vor uns haben. Selbst darin wird Gott Wachstum schenken. Und wenn es darauf geht, dass wir, unser Thema geht um göttliche Kommunikation, dann brauchen wir die Hilfe Gottes. Wir schaffen das nicht alleine. Gott wird in uns dieses Wachstum bewirken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du gerade zu Hause aufgestellt bist, ob bei dir viel Stress und Streit herrscht. Ich kann dich nur ermutigen, dir das zu Herzen zu nehmen, was Paulus schreibt, was Gott in sein Wort hat aufschreiben lassen. Dass du anfängst, göttlich zu kommunizieren, dass du dich auf das Positive fokussierst, dass du alles weglässt, was irgendwie ja auch nur ansatzweise nach Lüge stinkt, damit die Menschen dich wirklich, die um dich herum leben, denen du am nächsten bist, dich wahrhaftig erleben, und lass dich nicht zum Zorn hinreißen. Der alte Mensch, der wird dir nicht helfen, ein stabiles und harmonisches Leben zu Hause zu haben. Das kann nur der neue Mensch mit der Hilfe Gottes. Und ich hoffe, dass du dir was mitnehmen konntest. Und ich werde jetzt noch beten, bevor wir gleich die Musiker einblenden werden zur Anbetungszeit. Nimm dir die Zeit ruhig und hör dir die Musik an. Nimm dir die Zeit ruhig und denk darüber nach, hey, wo kann ich mich verändern? Wo kann ich den ersten Schritt tun? Wo kann ich vielleicht auf den anderen zugehen und ihm vergeben? Denn der alte Mensch, der zürnt, aber der neue Mensch, der vergibt. Ich bete noch, himmlischer Vater, du siehst an jeden, der jetzt das sich anguckt, und ich bete darum, dass du die Beziehungen in unseren Familien, mit unseren Freunden, dass du die stärkst. Herr, der Teufel hat ein massives Interesse daran, diese Beziehung kaputt zu machen. Zuallererst die Beziehung zu dir, Herr, aber dann auch jede andere Beziehung. Und ich bitte dich, Herr, dass wir aus der Beziehung zu dir Kraft ziehen, dass wir wirklich diesen Rasen, dieses Gras rausreißen können, dass wir das Alte wirklich lassen können und dass du uns hilfst, es mit neuen, mit guten Verhaltensweisen, mit guten Kommunikationsregeln zu füllen, die aus deinem Wort stammen, die du aufgeschrieben hast. Herr, hilf uns dabei, und auch wenn wir scheitern, Herr, dann hilf uns, dass wir uns gegenseitig vergeben können. Vergebung ist so unglaublich wichtig, und wir sind so schlecht darin, um Verzeihung zu bitten und andere, ja, wirklich auch diese Vergebung zuzusprechen. Danke, dass du lebendig bist und durch dein Wort sprichst, Herr. Danke, dass du uns segnen möchtest, dass du uns Gutes wünschst und dass du uns darin unterstützen möchtest. Amen.